Möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ich den Predigttext heute lese. Und ich lese da weiter, wo der Andreas eben in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, stehen geblieben ist. Von Antiochia und Ikonion aber kamen Juden und überredeten die Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter. Als sie dieser Stadt das Evangelium verkündet und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Attalia weit hinab. Von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes empfohlen hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Und sie blieben noch längere Zeit bei den Jüngern. Lasst uns beten. Herr, wollen dich loben und preisen, dass du Menschen in deine Nachfolge rufst, zu deinen Kindern machst. Danke, dass wir hier davon hören und danke, dass wir das heute immer noch erleben. Menschen können deine Kinder werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen aufschließt. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich habe bewusst ein längeres Stück heute lesen lassen, um uns in diese Stimmung hineinzunehmen am Ende der ersten Missionsreise des Paulus. Ich finde diese Reise faszinierend, was da so alles sich ereignet hat. Da werden Menschen, die bisher nichts mit Gott zu tun hatten, zu Christen, begegnen dem lebendigen Gott. Da ist ein Gott, der Wunder tut. Wir haben in der Textlesung von Freude gehört, mitten aber auch in der Verfolgung des Widerstandes. Wir haben davon gehört, dass Evangelium verkündet wurde. Wir haben gehört, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. All das dürfte der Paulus mit dem Barnabas in Antiochia in Syrien der Gemeinde erzählt haben. Was war auf dieser Reise los? Was war los? Ich weiß nicht, wie lange er sich daran aufgehalten hat, wo ich heute einen ersten Schwerpunkt setzen möchte, nämlich diese immer wieder Widerstand, dieses Verfolgen. Und wenn der Paulus eine Stadt weitergeht, dann kommen noch, in dem Falle waren es Juden, aus der Stadt, wo er zuvor war und wo sie ihn schon verfolgt haben, und hetzen die Bewohner der nächsten Stadt auch noch auf. Und das geht hier so weit, haben wir gehört. Sie überreden die Volksmenge und sie steinigen ihn. Was macht eigentlich Christsein aus? Was ist am Christsein dran, dass man so etwas auf sich nimmt? Paulus sagt hier, Vers 22, durch viele Drangsale, durch viele Probleme, durch viel Druck müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Ich habe mich bei dieser Reise und bei unserem heutigen Text stark erinnert gefühlt an das Lied von Xavier Naidoo. Ich hoffe, ich habe ihn gesehen. habe ich nicht ganz richtig ausgesprochen, Xavier Naidoo. Da heißt es in einem Lied, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Das könnte eine Überschrift über Christsein sein. Das könnte eine Überschrift über Nachfolge sein. Und er ist tatsächlich Christ. Ich weiß nicht, was er in seinem Leben erlebt hat, aber es trifft diese Stimmung dieser ersten Missionsreise sehr, sehr gut. Und es trifft auch das Leben mit Jesus sehr gut. Hier heißt es, dieses Leben bietet so viel mehr. Ja, aber es ist nicht immer leicht und schön, Christ zu sein. Ganz besonders dann, wenn jemand von Jesus redet. Ganz besonders dann, wenn du nicht stehen bleibst dabei, ganz allgemein, es gibt einen Gott. Jemand hat mal gemeint, so weit geht's noch. Aber wenn du auf den Punkt kommst, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist und dass wir nur durch Jesus Christus errettet werden, dann wird es häufig, auch heute, schwierig. Dann wird es so manches Mal schwierig für einen selber, das so anzunehmen. Aber dann haben wir mit Widerstand zu rechnen. Was erwarte ich von Christsein, ganz besonders, wenn ich über Jesus spreche? Petrus schreibt im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel, liebe Brüder, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Jubel sein. Das ist offenbar nichts Außergewöhnliches. Der Petrus, die steckt auch mittendrin in einer Zeit der Verfolgung. Im 2. Petrusbrief wird das noch viel, viel deutlicher. Und er schreibt hier von Feuersglut. Feuersglut. Hat jemand mal einen Waldbrand miterleben müssen? Also ich war da auch noch nicht drin. Ich kenne Sonne nur, wenn sie mit vielen, vielen Grad vom Himmel brennt. Das ist schon deftig. Aber wirklich Feuersglut, das ist ein sehr, sehr kräftiges Bild. So kommt es einem vor, wenn man als Christ leiden muss. Als wäre man mitten im Feuer. Als würde man jetzt gleich angesengt, angekohlt werden. Als würde man verbrennen. Das ist wirklich heiß. Und bedrohlich, und man will eigentlich alles, aber nicht hierbleiben. Man möchte aus dieser Situation so schnell wie möglich raus. Wir lesen nicht, ob es dem Paulus bei der Steinigung genauso ging, aber es wäre verrückt zu sagen, das wäre leicht gewesen. Das ist Feuersglut, ja, wirklich Druck. Das erleben wir oft nur in sehr, sehr, sehr viel kleinerem Ausmaß. Aber wenn du Druck erfährst, Gegenwind erfährst, lächerlich gemacht wirst, weil du Christ bist, wenn deine eigene Familie dich da ablehnt und bedrängt, wenn du hier auf die Straße gehst in Bonn und von einigen unangenehmen Leuten massiven Druck bekommst, dann ist das auch ein wenig Feuersglut. Und der Petrus schreibt hier, das ist nichts Ungewöhnliches. Meine Lieben, ich glaube, wir haben es hier sehr, sehr gut. Wir haben es sehr, sehr gut. Wenn schon er hier mitten in der Verfolgung schreiben muss, das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn er, der später dann auch in Gefangenschaft geht und für Jesus gerät und für Jesus sein Leben lässt, schreiben muss, das ist nichts Ungewöhnliches. Wie wenig Druck habe ich in meinem Leben heute im Vergleich dazu? Für mich ist das erstmal ein in gewisser Weise tröstlicher Gedanke, dass das für Christsein normal ist. Normal ist. Petrus fährt fort mit den Worten, wenn jemand leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen. Verherrlichen, indem er sich zu seinem Namen bekennt. Das finde ich schwierig. Wie soll ich denn von einem liebenden Gott reden? Und wie soll ich erstmal für mich einen liebenden Gott annehmen, wenn es in meinem Leben auf irgendeine Art und Weise drunter und drüber geht? Wie soll ich dann sagen, das ist ein Gott voll der Liebe? Ja, Gott legt uns das auf, Gott legt mir das auf und ich möchte ihn loben und preisen. Ich möchte ihn auch in dieser Situation loben und preisen, so wie es Hiob einmal sagt, für das, was er mir gibt und für das, was er mir nimmt. Gelobt sei der Name des Herrn. Wie soll ich mich dazu durchringen in dieser Situation? Petrus fährt fort, denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht beim Hause Gottes beginnt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird dann das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Das ist ein Stück weit auch ein Gerichtshandeln. Das ist ein Gerichtshandeln Gottes, ein reinigendes Gerichtshandeln Gottes, auch an meinem Leben. Das ist ein reinigendes Gerichtshandeln Gottes, auch an uns als Gemeinde, ja. Ging euch auch schon immer wieder durch den Kopf? Am liebsten würde ich aber das von Gott trennen. Da würde ich Gott gerne rauslassen. Also wenn mir Gutes begegnet, wenn mein Leben so von Segen richtig überfließt, das ist Gott, oder? Und was ist, wenn es nicht so ist? Kommt das dann von Gott? Es kann doch nicht sein, dass das von Gott kommt, oder? Und am liebsten würde man sagen, okay, das ist dann halt der Teufel oder sonst was. Aber was passiert denn, wenn ich Gott an der Stelle draußen lasse? Nennen wir es mal so. Wenn ich ihn quasi ausklinke aus dieser Geschichte, dann bleibe ich mit dem Satan und mit dem Bösen allein. Da habe ich nicht gewonnen, da habe ich alles verloren. Für mich wäre es absolut unerträglich, wenn ich gerade dann, wenn Schweres in meinem Leben ist, sagen müsste, da hat sich Gott offenbar zurückgezogen, da hat er nichts mit zu tun, das hat er gar nicht mehr in seiner Hand. Ich glaube, wenn Paulus das Empfinden gehabt hätte hier bei dieser schrecklichen Steinigung, wäre er nicht aufgestanden. Stell dir ein Schicksal vor, das erbarmungslos zuschlagen darf. Mit dem, was dir passiert, da hat Gott nichts mit zu tun. Stell dir einen Gott vor, der uns damit allein lässt. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Ich möchte Gott auch in das Schwere was in das Leben eines Menschen kommt, mit hineinnehmen. Es ist weiterhin und gerade in so einer Situation ein liebender Gott, der das zuteilt, wie es im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel heißt, was ein Mensch ertragen kann. Ich staune so manches Mal, was Gott meint, dass ich ertragen kann. Und ich staune noch viel, viel mehr, was Gott anderen zumutet. Denn ich meine, dass ich da nicht sehr belastet bin im Vergleich zu so manchem anderen Menschen. Was traut Gott seinen Kindern in manchen Situationen auch zu? Ich bin sehr, sehr schnell dabei zu sagen, was mutet Gott zu? Nein, was traut Gott zu? Was legt er auf, damit ich mehr und mehr in seiner Nachfolge stehe? Ihn da auch mehr und mehr erkennen kann. Dabei ist es wichtig, es geht hier um Leiden in der Nachfolge Jesu. Es geht um Leiden in der Nachfolge. Es geht nicht allgemein erstmal um Leid, sondern es ist ein Leben in Beziehung zu Jesus, der uns in seine Nachfolge gerufen hat. Das ist nicht, dass Gott uns einfach in diese Welt hineinwirft, sondern Gott hat einen Weg mit uns, gerade auch in solchen Zeiten. Und das nennt sich Nachfolge. Nachfolge. Ich folge jemand nach. Wem folge ich nach? Christus. Christus sagt in Matthäus 16, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich habe mich an der Stelle gefragt, wie ich eigentlich evangelisiere, anderen Menschen von Jesus erzähle. Also der Bibelvers ist nicht dabei. Aber das hat Jesus gesagt. Wir sind in der Situation, wo er mehrere Jahre mit seinen Jüngern lebt und sie in die Nachfolge ruft. Er hat gesagt, folgt mir, und dann sagt er ihnen, was das bedeutet. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann sich ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Ich glaube, dass der Paulus, der das hier durchlebt, sich so bewusst ist, wie kostbar Jesus ist, dass er das wirklich sagen kann. Ich will mich selbst verleugnen für Jesus. Paulus hat erkannt, was Jesus Großes getan hat, und er hat erkannt, wie sehr Gott Menschen liebt. So sehr, dass Gott sich selbst das Liebste vom Herzen gerissen hat. Jesus Christus, seinen Sohn für sie gegeben. Und wenn Gott mich so sehr liebt, dann kann ich nicht anders, als ihm wirklich mein ganzes Leben geben. Mein ganzes Leben geben. Ein Vers, der mir im Laufe der Zeit immer wieder wichtig geworden ist und euch, vielen von euch auch, ist im Römerbrief im 8. Kapitel, der Vers 28. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Also meine Lieben, das buchstabiere ich immer wieder in meinem Leben. das, was mir im Alltag geschieht, das, was mir im Großen geschieht, soll mir zum Besten dienen, gerade wenn es mir mal wieder völlig zuwiderläuft und völlig anderes passiert als das, was ich mir vorgestellt habe. Mir geht es so manches Mal so, dass ich mich frage, warum denn das jetzt auch noch? Natürlich in viel, viel kleinerem Maßstab als der Paulus hier. Aber da hätte ich mal wieder Unterricht zu halten für meine Studenten, möchte ihnen von der Bibel erzählen, oder gestern war ich am Predigt vorbereiten und es läuft wieder völlig daneben. Warum? Weil irgendetwas passiert, wo ich sage, Herr, das passt jetzt aber nicht in meinen Zeitplan und in meine Art, dir zu dienen. Und Gott zeigt immer wieder, dass er seinen Zeitplan und Plan für mein Leben hat. Und ich möchte erkennen, seine Art, ihm zu dienen. Ich bin da am Lernen. Alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat da manches Mal andere Vorstellungen. Für mich ist es dann immer wieder die Frage, ja, es kann doch nicht sein, dass Gott die Situation gerade entglitten ist, oder? Das heißt in Psalm 121, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Aber Herr, was hast du dir denn dabei gedacht? Ich lese uns den Vers nochmal aus Römer 8. Da heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Ich muss mich immer wieder fragen, für was bin ich eigentlich berufen? Und berufe eigentlich ich mich oder beruft er? Wer macht denn hier ewige Pläne für mein Leben? Also ich bin ein ewiger Planer, ja. Aber das sind oft keine ewigen Pläne. Und dann kommt Gott und stellt sich da auch dagegen und sagt quasi, vertrau mir, gib dich in meine Hand und es wird gut werden. Aber den Weg, den er geht, der wird nicht immer ein leichter sein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Der Text geht weiter. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Man könnte auch sagen, Jesus hat er dazu bestimmt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Gott hat seine Kinder, Jesus hat seine Nachfolger dazu bestimmt, immer mehr so zu werden wie Jesus. Das dient wirklich Gutem, wenn ich Mensch verändert werde. Und das geht nicht billiger. Ich möchte es nochmal so hart sagen. Ihr habt den Ausdruck von mir öfter schon gehört an der Stelle. Das geht nicht billiger. Das ist genau das, was ich mehr Mensch manchmal suche. Eine billige Lösung für mein tiefstes Problem, wie ich nämlich bin, ein Sünder. Eine einfache Lösung. Gott hat das nicht billig geregelt, sondern hat dafür teuerst bezahlt, mit dem Leben seines Sohnes. Wie könnte ich denn dann nach einer billigen Lösung suchen? Ich glaube, dass diese Ausrichtung auf Jesus, der mich mehr und mehr verändert, dass das hier mitten im Leid, mitten in der Verfolgung bei Paulus, aber auch bei uns der Schlüssel ist. Es geht darum, immer mehr umgestaltet zu werden, so wie Jesus ist in das Bild Christi. Wenn ich mich selbst anschaue, geht es mir manchmal wie einer Dame, die zum berühmten Bildhauer Michelangelo gemeint hat, also dieser Marmorblock, den sie da vor sich haben, der sieht aber noch gar nicht nach Löwe aus. Der sieht noch gar nicht nach Löwe aus. Es ist doch einfach ein Steinblock. Ich sehe den Löwe noch nicht. Wie machen sie das, dass daraus eine Löwenfigur wird? Und Michelangelo hat gesagt, ich hau einfach alles weg, was nicht zu Löwe passt. Ja, das ist das, was Jesus tut. Wenn ich mich gerade auch in Verfolgung und Schweren und Leid ganz in seine Hände gebe und das mit ihm durchlebe, dann wird er alles Störende weghauen. Alles das, was nicht nach Löwe aussieht. Alles das, was nicht nach Christus aussieht. Aber ich muss ihn hauen lassen. Ich brauche dazu immer wieder die Begegnung mit Jesus. Gerade in diesen Zeiten. Und ich merke, dass genau in diesen Zeiten der Teufel massiv versucht, mein geistliches Leben, meine Begegnung mit Jesus zu verhindern. Kennt ihr das auch? Dann versinke ich im Elend. Oder Aktivität, um dem zu entkommen oder was immer auch, statt ihm zu begegnen. Stemme mich selbst dagegen, statt erstmal seine heilige Gegenwart zu suchen, und verliere den Kontakt zu ihm. Es braucht aber auch immer wieder wirklich tröstende Worte aus der Bibel. Ich lerne in diesem Jahr ganz neu die Losungen kennen. Hört sich ein bisschen verrückt an, wenn man die nun schon so lange kennt. Aber ich lerne die neu kennen, weil ich mir nun eingerichtet habe, dass mir die jeden Morgen, so kurz nach 0 Uhr, auf meinen Computer geschickt werden. Und wenn ich das Ding dann zum Arbeiten anmache, spätestens dann ist die Losung da. Ist eine Möglichkeit, muss nicht jeder gleich machen. Und da hieß es jetzt gerade vor ein paar Tagen, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Meine Lieben, ich fühle mich manches Mal ausgelaugt. Man sät und sät und sät. Da ist Verheißung. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Ich schätze mehr und mehr diese Losungen, wieder ganz aufs Neue. Und was es da immer wieder braucht, das ist der Blick auf Jesus. Der Blick auf Jesus. Ich möchte euch aus Johannes 12 lesen, was ich damit meine. Johannes 12, Abvers 23 heißt es, Jesus antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Damit meint Jesus, dass jetzt bald sein Tod am Kreuz kommen wird. Die Stunde steht bevor, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Mit Blick auf Jesus meine ich, das hat er vorgelebt. Er war bereit, alles zu geben, um Menschen zu erlösen. Wenn es ihm, so sagt er an einer Stelle, dem Meister so ergangen ist, wie sollte es mir, dem Nachfolger, anders ergehen? Blick auf Jesus heißt hier, sich immer wieder vergegenwärtigen, das hat er Großes für mich getan. Der Paulus steht auf, geht in die Stadt, predigt weiter, reist weiter, Verkündigt das Wort, steht hier. Verkündigt das Evangelium. In jeder Gemeinde werden Älteste eingesetzt. Und am Schluss wird über die ganze Reise berichtet. Was hätte ich gemacht an seiner Stelle, musste ich mich fragen. Verzeiht den Ausdruck, ich rede rein von mir, ich hätte erstmal meine Wunden geleckt. Meine Wunden geleckt. Und er hätte allen Grund gehabt dazu, oder? Allen Grund. Stellt euch mal das vor, wenn da die Steine geflogen sind, da bist du nicht nur gezeichnet fürs Leben, sondern du bist eigentlich halbtot und es ist ein Wunder, dass er nicht ganz tot ist. Und er wird zukünftig überall, wo er hinkommt, wirklich Wundmale Christi in übertragenem Sinn an sich tragen. Denn das geht nicht mehr weg. Manche Ausleger sagen, ja, vielleicht ist er sogar blind geworden dadurch. Und deshalb steht an manchen seiner Briefe, dies schreibe ich euch mit so großen Buchstaben. Vielleicht ist er tatsächlich blind oder hat einen Teil seines Augenlichtes eingebüßt. Ich möchte von diesem Paulus lernen, das zu tun, und zwar gerade dann, wenn das Leben zuwiderläuft oder zu laufen scheint, das, was er tut, als sie dieser Stadt das Evangelium verkündet und viele Jünger gewonnen hatten. Das Evangelium verkünden. Was ist das Evangelium verkünden? Wie kann einem das Evangelium bewegen, wenn man das gerade erlebt hat? Das soll mein letzter Punkt heute Morgen sein. Was ist das? Und ich habe mich in der Apostelgeschichte umgeschaut. Was hat der Paulus denn in letzter Zeit gemacht? Er hat Evangelium verkündet, bevor ihm das passiert ist. Ja, was ist das Evangelium? Und beim Stichwort Evangelium kommt man natürlich auch auf einige Stellen, wo es heißt, eure Sünden sind euch vergeben. Eure Sünden sind euch vergeben. Ja, das ist doch wirklich Evangelium. Das ist doch wirklich frohe Botschaft, oder? Sünden vergeben. Davon leben wir jeden Tag. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Evangeliums. Aber ich glaube, dass wir hier aus diesen Texten an der Stelle noch einiges mehr lernen können. Evangelium, Apostelgeschichte 14, das Kapitel, wo wir gerade waren, in Vers 15, da heißt es, auch wir sind nur Menschen von gleicher Art wie ihr, da wollten sie ja als Götter verehren, wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was dazugehört. Evangelium hat immer mit Bekehrung, mit Lebensänderung zu tun. Eine neue Richtung mit Jesus. Ich habe letztes Mal darüber geredet, diese nichtigen Götzen helfen nicht. Was erlebt der Paulus hier? Sein Gott hilft. Sein Gott lässt ihn wieder aufstehen. Sein Gott lässt ihn weitermachen. Sein Gott ist wirklich mächtig. Ist auch kein Wunder, denn hier heißt es, das Evangelium, damit ihr euch zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Evangelium, frohe Botschaft, heißt immer auch, Gott ist Schöpfer. Gott ist Schöpfer. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wenn wir anderen von Jesus erzählen, von was reden wir? Wann habe ich zum letzten Mal von Gott geredet, der alles geschaffen hat. Evangelium, es geht immer um Jesus, den Auferstandenen. Ein Kapitel zurück, Kapitel 13. So verkünden wir euch das Evangelium. Gott hat die Verheißung erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Gott hat Jesus nicht in den Toten gelassen, er hat ihn auferweckt. Manches Mal würde ich mir wünschen, mich einfach auf die Straße stellen zu können und den Leuten zuzurufen, Gott liebt euch. Aber hier wird Evangelium viel, viel weiter gefasst. Es geht nicht in erster Linie um mich, um den Menschen. Es geht um diesen wunderbaren Gott. Diesen Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieser Gott, der so eine Macht hat, dass er einfach alles kann. Dieser Gott, der wirklich neue Menschen aus einem machen kann. Der Sünder wirklich verändern kann. Auferstehungskraft. Paulus schreibt in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft, die jeden rettet. Eine Kraft, da wirkt etwas. Ich möchte mehr von dieser rettenden Kraft Jesu auch reden. Evangelium, es geht um Jesus, den Christus. Den Christus. Apostelgeschichte 5. Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern und verkündigten das Evangelium von Jesus, dem Christus, dem Gesalbten Gottes, dem, der wirklich von Gott gekommen ist, dem, der wirklich der einzig wahre Sohn Gottes ist, der Messias. Keine rissige Zisterne, wie wir letztes Mal gehört haben. In der heutigen Zeit wird dieser Messias und Gottessohn, der Mensch geworden ist, in unserer Gesellschaft so wenig beachtet, aber so oft geschmäht. Evangelium heißt, ich möchte diesen Gesalbten Gottes, den Einzigen. Apostelgeschichte 11, es geht um Jesus, den Herrn. Das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Ja, das ist wunderbar, dass Gott uns liebt. Das ist so wunderbar, dass Gott uns seine Liebe bewiesen hat, indem er Jesus geschickt hat. Es ist so wunderbar, dass Gott wirklich Menschen rettet und verändert. Und er ist auch Herr. Herr in meinem kleinen Leben, aber auch Herr über alles. Es ist erstaunlich, wie der Paulus das mitten in Verfolgung verkündigt. Jesus ist Herr. Reden wir heute darüber, dass Jesus Herr ist über alles? Gerade auch in Zeiten, wo in Europa Krieg droht und wo im Nahen und Mittleren Osten wirklich die Hölle offen ist. Jesus ist Herr. Evangelium heißt auch, Apostelgeschichte 8, das Evangelium vom Reich Gottes. Vom Reich Gottes. Manchmal singen wir von Jesus, dem König. Die Lieder mag ich besonders. Und ich möchte mehr und mehr, dass Jesus in meinem Leben König ist und in eurem Leben König ist. Aber ich möchte auch mehr und mehr verstehen, was es heißt, dass Jesus der König aller Könige, der König und Herrscher über alles ist. Dass er wirklich regiert. Ich möchte schließen mit 1. Chronik 16. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich und man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert. Das ist das, was der Paulus und der Barnabas hier verkündigt haben. Und das ist das, was sie durchlebt haben. Und ich möchte mich von Gott mehr und mehr da hineinnehmen lassen. Ich möchte ihn loben an guten Tagen und an weniger erfreulichen Tagen. Ich möchte ihn loben, wenn der Herr gibt und wenn der Herr nimmt. Amen.